uns anschaut, diesen Unterraum, wo wir jetzt zusammenschmeißen, da diese schönen so, Cosinus NT, Sinus NT, Größe gleich 1. So. Also die trigonometrischen Funktionen da, natürlich mit erhöhter Frequenz, zusammenschmeißen bis da unter. Und jetzt haben wir bereits gestern die Orthonormalitätsrelation da für die trigonometrischen Funktionen hergeleitet und dann haben wir gesehen, wenn wir jetzt, was wir genannt haben, ein trigonometrisches Polynom hernehmen, was wir denn dafür genannt haben. Also, trigonometrisches Polynom, nennen wir das jetzt einmal f von t, sagen wir, das ist entweder eine halbe plus Summe n von 1 bis n, und dann haben wir den Koeffizienten, Cosinus nt plus b von Sinus nt, ja. Das ist jetzt ein trigonometrisches Polynom, dann sagen wir x von n. So, und aufgrund dieser Orthogonalitätsrelationen, dass also alle diese Funktionen da orthogonal aufeinander stehen bezüglich dieses Skalarprodukts, das heißt, also es kommt immer 0 raus, wenn wir zwei verschiedene da hernehmen, haben wir gesehen, dass das tatsächlich eine Basis bildet, das heißt also alle diese sind linear unabhängig und wenn das eine Basis ist, ist dann auch so eine Darstellung eindeutig. Und wir können die Koeffizienten, das haben wir noch dann ganz zum Schluss angerissen, auch leicht ausrechnen. Ja, also es hat sich ja ergeben, wenn wir da jetzt das f hernehmen und dann halt das Skalarprodukt bilden von mir aus mit dem dann, aha, so, ja, ist ja jetzt auch wurscht. Ja, dann steht halt jetzt m da. Ne? Ah, es ist wurscht, das sage ich mir nicht vor. So. Von N steht da und dann steht da jetzt das N. Ja. Gut. So, was kommt raus, wenn man das zusammenfasst? Es bleibt ja nur der Über. Das ist AN mal Pi. Gut. Für n größer gleich 1 und natürlich auch einmal f mit dem Sinus nt, das kommt bn raus mal pi, da sowieso für n größer gleich 1. Und wenn wir aber jetzt f mit 1, das spielt immer so eine Sonderrolle, dann steht da auch a0 halb, das ist das 0. So. Wenn wir das jetzt machen, kommt raus, mal Pi. Okay. Gut. Und damit haben wir jetzt quasi den Satz gezeigt. Also wenn wir jetzt so ein trigonometrisches Polynom haben, sei f von t gleich a0 halbe plus Summe n gleich, jetzt schreibe ich es aber jetzt schon so hin, ja. Das habe ich noch vorher erstmal nicht gefallen. Cosinus nt plus b und die Schnittbefassung. Sinus nt, ja, jetzt habe ich also ein trigonometrisches Polynom. Koeffizienten, die Koeffizienten an in Größe gleich 0 schreibe, dann habe ich den, das die Konstante dabei, und bn in Größe gleich 1, die folgt gegeben. Ja, was soll da stehen? Nicht? Also dann ist jetzt an gleich, jetzt haben wir das jetzt nochmal rückübersetzen. 1 durch Pi mal, wie war das Skalarprodukt definiert? Das war das Integral über die Periode. Natürlich können Sie auch von minus Pi bis Pi oder was Ihnen sonst beliebt rüber integrieren. Dann haben wir gesagt, f von t mal Cosinus von t. Dt und natürlich auch bn ist gleich. Dann erleben wir jetzt 1 durch Pi mal Integral von minus 2. Gut, jetzt könnte man sagen, na, wenden wir das gleich an. Auf ein Beispiel, für ein Beispiel, dass wir schon wissen, was rauskommt. Sagen wir, f von t ist gleich Cosinus der dritten. Ja, wir wissen schon, dass dieser trigonometrisches Polynom ist. Ja? Das ist ein U, das wissen wir. Wissen wir, ja. Wenn wir schon. Jetzt könnte man halt sagen, naja, jetzt rechnen wir es mal mit der Formel aus. Ne? Ist aber mühsam, ja, sage ich dazu. Ist jetzt mühsam. Natürlich könnte man jetzt die Koeffizienten ausrechnen. A0 zum Beispiel. Ja, also halt dann 1p mal Integral von 0 bis 2pi Cosinus der dritten t mal 1 dt. Ja, also das 1 dt müssen wir vielleicht nicht machen, oder? Das ist jetzt, wenn ich das so partiell integriere, Cosinus t, Cosinus Quadrat t. Das wird nicht so gescheit, wenn wir das anfangen. Na gut, Sinus t, Cosinus Quadrat t halt 0 bis 2pi, dann können Sie partiell integrieren. Minus Integral 2pi Sinus t mal 2 Cosinus t Sinus Quadrat t plus Integral 2pi t oder sowas. Ist es so. 1 durch Pi mal, das ist eh sehr 0, nicht? Also 0 plus. Dann haben wir das jetzt hier und das wird man halt Sinus Quadrat t sagen, das ist 1 minus Cosinus Quadrat t oder sowas, ne? Also das ist dann Integral von 0 bis 2pi, 2 mal Integral, das haben wir dann Cosinus t minus Cosinus der dritten t dt. Ist halt jetzt 2 durch Pi mal und dann halt Sinus t 0, 2 Pi und das ist jetzt minus 2 durch Pi Integral minus 2 Pi Cosinus das ist jetzt wieder 0. Moment mal. Ja, passt eh. Das hätte man vielleicht leichter aufstellen. Aber gut, also das ist wieder minus 2 a 0, also folgt a 0 ist gleich 0. Okay, das hätte ich wahrscheinlich gleich da. Aber wurscht. So. Passt. Ja, also a 0 ist 0. Wie tun wir das jetzt nicht gleich da? Ja, also, prinzipiell so möglich ist aber etwas mühsam, die Koeffizienten. Also, weitere Koeffizienten. Was mühsam. So, ich rechne es jetzt. So, leichter ist natürlich, indem man in die Exponentialform übergeht, indem man also jetzt ins Komplexe geht, aber dann sind wir eh dort, wie wir es ja ursprünglich gemacht haben. Ja, wollen wir jetzt nicht weitermachen. Ja? Gut. Etwas, das man noch zu diesem Satz von Euler Fourier sagen sollten, ein paar Bemerkungen. Das folgt dann ja unmittelbar aufgrund der Definition jetzt hier, ja, also Entschuldigung, aufgrund dieser Formeln. Also als Folgerung des von Euler Fourier erhält man. So, wenn jetzt, falls f von t eine sogenannte gerade Funktion ist, ja? Also f von minus t gleich f von t ist, ne? Für alle t, dann folgt, und das können wir natürlich sofort lassen, aus der Darstellung fürs Integral, also dann nehmen wir das T natürlich her, bekommen, dass dann die Koeffizienten da, das sind ja die Fourier-Koeffizienten, wie man die übrigens nennt, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, a und b nehmen wir die sogenannten Fourier-Koeffizienten. Ja. Dass also dann hier die Fourier-Koeffizienten hier von der Sinusreihe oder vom Sinusanteil 0 sind. Gerade Funktion. Was Sie jetzt eine ungerade Funktion haben, also f von minus t durch minus von t für alle t, dann folgt daraus, dass hier Cosinusreihe oder alle Null sein, einschließlich des Konstanten natürlich, denn dann geht man ja quasi auch immer zur Cosinusreihe dazu, weil es ja für n gleich 0 passt. So, das kann man sofort natürlich mit der Symmetrie so zeigen, aber das machen wir nicht in der Vorlesung. Wenn die Übungen nachrechnen, dass das so ist, das kann man auch nicht machen. So, jetzt sind wir natürlich noch nicht glücklich mit dem, was wir bis jetzt haben. Nicht? Ich meine, wir haben jetzt, unser Raum ist schon sehr klein. Ja? Also wir haben da jetzt nur Polynome, trigonometrische Polynome. Wir wissen, das sind alles differenzierbare Funktionen, sogar unendlich hoch differenzierbare Funktionen, was rauskommt, ist wieder unendlich hoch differenzierbar. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt eine beliebige Funktion da in diesem Vektorraum darstellen können durch sowas. Aber was man schon machen kann, ist, man kann sie ja mal probieren, nicht? Also man tut halt zunächst mal so, als wäre es ein Polynom und rechnet sich halt alle Fourier-Koeffizienten auf. Nicht? Okay, dann ist das jetzt weg, bleibt das heute. Betrachte beliebiges F aus V. Also so eine beliebige, zwei-pi-periodische, stückweise stetige Funktion. Und ich möchte also jetzt, also ich approximiere, das ist ja die Idee, ich approximiere f von t durch trigonometrische Polynome. Trigonometrische Polynome. Ja. Und jetzt ist es so, nehmen wir an, ich nehme also jetzt her die Menge aller trigonometrischen Polynome. Ich betrachte also jetzt Pn von t, wo ich sage, Pn von t ist aus U. Und das hat halt der Grad von diesem ist gleich U. Das schreibe ich jetzt so hin. Nicht? Also ich nehme jetzt diesen Raum her, alle trigonometrischen Polynome von Grad n. Und jetzt ist es so, jetzt könnte ich jetzt versuchen, wie kann ich das jetzt bestmöglich approximieren durch so ein trigonometrisches Polynom? Das ist eine ganz naheliegende Frage. Und da stellt sich heraus, das ist jetzt die Frage, was sage ich gut, was ist bestmöglich? Aber wenn ich jetzt messe, diesen Abstand, indem ich jetzt folgendes sage, na, wenn ich das jetzt, ich messe den Abstand folgendermaßen, so gut, indem ich halt einfach das hernehme, die Differenz der Funktionen zum Quadrat und drüber integriere über die Periode, klar, da kommt jetzt irgendwas raus. Und jetzt, ja, und jetzt möchte ich das minimieren, sagen. Ja, also das ist jetzt, ich sage also, ich messe den Abstand zwischen zwei Funktionen durch diese Art und Weise. Das nennt man im quadratischen Mittel. Ja. Das heißt halt so, Abstand ist, das kann ich jetzt vorweg nennen, Abstand im quadratischen Mittel. Ja, sozusagen. Also, und wenn ich jetzt das so messe, also diesen Fehler, diesen Abstand, und ich möchte es jetzt minimieren, dass dieser Fehler möglichst klein wird, dann lässt sich zeigen, dass unter allen trigonometrischen Polynomen genau das dann mit den Euler-Fourier-Koeffizienten das Beste ist. Ja, das also bestmöglich approximiert. Das ist also schon einmal was wert. Nicht? Also wir können sagen, auch wenn das jetzt das nicht darstellt, aber so gut es halt geht, können wir das mit dem abschließen. Folgt, es lässt sich zeigen, das ist jetzt, ja, zeigen, dass also dann die trigonometrisches, ja, trigonometrisches Polynom, und das nennen wir jetzt so Tn von t ist gleich Summe a mal halbe plus Summe n cosinus nt plus bn sinus nt n gleich 1 bis n mit a n und bn gegeben durch die Euler-Fourier-Integrale und a n bn gegeben oder definiert, ja, gegeben, ja, durch, das nennt man auch Euler-Fourier-Integrale, wie es halt da drüben steht, ich schreibe es jetzt nicht mehr, ne? Und das ist also jetzt approximiert, also das bestmöglich im Sinne dieses quadratischen. Festhalten können. Ja, also wir werden das wohl nach Möglichkeit, wenn wir jetzt eine beliebige Funktion, zwar pi-periodische Funktion haben, heute einmal mit Hilfe dieser trigonometrischen Polynome, die man also da mit den Koeffizienten so also ausrechnen und die alle so integral approximieren kann. Besser geht's nicht, wenn man es so macht. Das kann man natürlich einmal probieren, ne? Also für kurz an richtig. Jetzt könnte man mal sagen, jetzt approximieren wir es halt durch solche trigonometrische Polynome. Da, ne? Das, und wenn wir das jetzt machen, müssen wir uns halt diese Fourier-Koeffizienten ausrechnen mit Hilfe der Euler-Fourier-Integrale oder der Formel von Euler-Fourier. Das heißt also jetzt, wir hätten jetzt also machen wir mal, ich glaube A0 spielt schon wieder Sonderrolle. Ja. Also A0 ist dann Integral minus Pi halbe bis Pi halbe 1 dt. Das ist aber jetzt der Pi, ne? Okay. Und wenn wir jetzt A-in ausrechnen, haben wir ja auch von minus Pi halbe bis Pi halbe. Eins ist einmal klar, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Das ist ja eine, wenn man die Symmetrie jetzt hier in Betracht zieht, was ist f und t für Funktion? Eine gerade Funktion, genau. Also, und dessen wissen wir ja sofort, dass wir die b-in nicht ausrechnen brauchen. Ja. Also f von t gerade, aus dem folgt auf jeden Fall, dass t integral 0 ist. Ja, das brauchen wir uns nicht anschauen, das brauchen wir nicht ausrechnen. Das ist nur das interessant, diese a1, a0 haben wir ausgerechnet, hoffentlich richtig. Und b, und wenn wir jetzt a1 fängt größer gleich 1, dann hätten wir Cosinus nt dt, das ist ja wohl eh, also wenn ich das jetzt integriere, Sinus nt von n minus pi halbe bis pi halbe, das ist jetzt, muss ich anschauen, zweimal, okay, das ist jetzt, haben wir das ist dann zweimal, mal Sinus nt 0 Pi halbe. Gut, was ist das jetzt? Das ist auf jeden Fall einmal, müssen wir jetzt das gescheit machen. Also wenn wir da jetzt haben, dann, okay, wenn n gerade ist, ist das natürlich auf jeden Fall 0. Ne? Also, das ist klar. Also, wenn n gerade ist, wenn n ungerade ist, ja, das ist halt dann, wenn n ungerade ist, kommt dann irgend sowas raus wie plus minus 2 durch n, wenn n ungerade ist. Also genau genommen, das heißt also, das müsste man jetzt drin spezifizieren, ist also gleich 2 durch, wenn wir sagen, das ist 2k plus 1 und dann wird das dann minus 1. K sein, oder? Das korrigieren Sie mir dann jetzt, weil es offensichtlich falsch ist, aber ich glaube, das ist jetzt das ist jetzt eh korrekt. Ne? Gut. Das heißt also, das könnte man jetzt, also folgt zum Beispiel t 0 von t wäre also jetzt, wo haben wir denn da? Das steht nur um jetzt pi. T 1 von t, das ist aber gleich t 2 von t, weil das wäre also dann pi plus 2 mal Sinus t und so weiter. Also kann man jetzt t 3 von t ist gleich t 4 von t und so weiter mit pi ist 2 Sinus t und dann wäre wohl jetzt ein Minus 2 Drittel mal Sinus, Sinus schreibe jetzt, tut mir leid. Hier schon Cosinus so. Also jetzt könnte man das durch diese trigonometrischen Polynome approximieren. Was man aber dann sehen würde, wenn man das jetzt so ein wenig ausführt, dass in der Tat ja. Wo? Ach so, da muss natürlich ein Cosinus stehen. Das tun wir nicht. Das ist, ich habe jetzt dann nur da hergeschaut. Wir haben ja die A ins gerechnet. Da. Nun, also wenn man jetzt sich das anschaut, quasi diese Approximation. Also wir können uns keine Wunder erwarten, weil wir haben diese Polynome, sagen wir dann mal, differenzierbar, was rauskommt, ist nicht einmal stetig da. Und wenn man jetzt, also das wird natürlich immer besser, und wenn man das jetzt, aber man würde dann, ja, okay. So, ungefähr so wie das ist jetzt ausschauen. So, also man würde da einige, es wird sehr wohl immer besser, aber, also wenn man das jetzt durch solche Tns, also nur solche trigonometrischen Polynome da jetzt approximieren und sagt, ich nehme jetzt den Grad immer höher und höher, dann sollte es ja immer besser approximieren. Ja, das stimmt. Es wird immer besser. Aber man hat zum Beispiel solche Phänomene. Trotzdem, egal wie groß man das N jetzt auch immer werden lässt, es bleibt immer irgendwas über, hier so eine Art Überschwimmen. Ja, also das ist, nennt man das sogenannte Gibbsche Phänomen. Das wird zwar an den Rand gedrängt, das bleibt aber immer da. Also auch dieser Ausschlag, diese Amplitude ist quasi immer noch da. Das verschwindet nicht und wird nicht immer kleiner. Du kannst auf der einen Seite Ausschlag, das kommt auf der anderen Seite. Also das heißt, das ideal wird es nicht werden. Also wir können nicht erwarten, dass wir jetzt da, auch wenn wir das mit n gegen unendlich gehen, dass das jetzt wirklich unsere Funktion gleich so toll darstellt. Ja, es wird immer da, zwar hier wird es immer besser, dort wo auch die Funktion selbst stetig ist. Ja, da wird es immer besser, aber es bleibt dann da was über, wo es an der Unstetig steht. Na gut, nichtsdestotrotz suggeriert das Ganze schon, na, gehen wir halt mit n gegen unendlich. Wer hindert uns denn daran zunächst einmal? Also, wir gehen also weg von den Polynomen und betrachten halt die Reihen. Das ist einige. Sich stellen kann, ist, wie können wir das jetzt, diese Funktion, möglichst gut durch eine trigonometrische Reihe approximieren. Also die Frage jetzt, wie, ich meine, das ist, können wir f von t möglichst gut durch trigonometrische Reihe, also a 0 halbe plus Summe n größer gleich 1 a n cosinus nt plus b n sinus nt approximieren. Ja, die Antwort, glaube ich, haben wir uns eh schon gegeben. Also wir werden halt, nachdem ja, wir schon im Raum der trigonometrischen Polynome mit einem bestimmten Grad immer wissen, das Beste ist, im Sinne des quadratischen Mittels, wenn wir es so machen, na, dann werden wir es halt jetzt auch so machen. Ja, also dann definieren wir uns jetzt einfach, also dass die Fourier-Reihe, Fourier-Reihe von f von t, und zwar im Prinzip die reelle, aber weil wir dann später ins Komplexe gehen, aber das passt schon. Also als, im Buch ist es oft mit sf von t bezeichnet, haben wir es vielleicht, hier eher mit f-Dach bezeichnen. Ja. Und was das ist, ist eh klar. Das ist das, was da steht. ist also die trigonometrische Reihe, wo diese Koeffizienten genau mit Hilfe der Formeln von Euler Fourier ausgerechnet werden können. N größer gleich 1, N größer minus nt plus bn sinus nt, ja, also das ist diese mit an gleich 1 durch p Integral 0 bis 2 f nt Cosinus nt bn gleich 1 durch p Integral 0 bis 2 f nt sinus dt. Also Koeffizienten mit Hilfe Euler Fourier. Okay, berechnet. Also wir nennen das, wie natürlich in dem Zusammenhang dann, diese tatsächlich die Fourier-Koeffizienten von f von t. Okay, gut. Ja, das können wir jetzt einmal machen, nur sind natürlich sofort, drängen sich da jetzt einige Fragen auf. Ja, Problem, den wir sofort haben. Also erstens einmal, das können wir natürlich schön definieren, aber es ist nicht gewährleistet, dass diese Reihe da jetzt, die sogenannte Fourier-Reihe, auch wirklich, also f Dach von t muss nicht konvergieren. Das ist einmal das erste Problem. Ja. Das wir haben, na gut, wenn das der Fall ist, dann brauchen wir uns mit dem immer weiter beschäftigen, ja, dann geht es halt nicht so. Ja. Also die Fourier-Reihe muss nicht konvergieren, es gibt Fourier-Reihen dann dort, die konvergieren für überhaupt kein T. Ja. Also das gibt alles. Ja. Muss nicht konvergieren. Zweitens, auch wenn das jetzt konvergiert, auch wenn f Dach von T konvergiert, ist nicht gesichert oder muss auch nicht gelten, muss nicht notwendigerweise f von t gleich f Dach von t gelten. Ja, also das sind die zwei Probleme, die wir haben. Ne? Weil wir wollen ja eigentlich die Funktion durch die Reihe darstellen. Ne? Also so ähnlich wie man nämlich auf stetig differenzierbare Funktion gerne durch eine Taylor-Reihe approximiert. Das geht ja wunderbar. Diese Potenzreihen sind ja sehr brav, aber solche trigonometrischen Reihen sind immer so brav. Ja? Das ist, also, da gibt es ein paar Probleme, ja, bei der Geschichte. Aber das ist die Idee. Gut. Was wollen wir da jetzt machen zunächst einmal? Ah ja, ein bisschen was über Konvergenz vielleicht sagen. Konvergenz von vornherein. Nur kurz, das sollte man vielleicht hier, damit wir das eben behandeln können, einschieben. Also nehmen wir an, wir haben so eine Funktionenfolge, also sei jetzt zunächst einmal fn, ja, von mir aus von x, n größer gleich 0, eine Funktionenfolge mit, sagen wir, fn, etwa irgendwie von i nach r. I halt eben so ein abgeschlossenes Intervall. Abgeschlossenes Intervall. So, also das ist ein. Dann sagen wir ja, diese Folge fn konvergiert punktweise. Ne? Das ist so ein Begriff. Also fn konvergiert, also ich meine natürlich eigentlich diese Folge fn konvergiert, Entschuldigung, das x sollte schon zuschmeißen. konvergiert punktweise gegen eine Funktion f von x. Falls gilt Limes n gegen unendlich von f n von x ist gleich f von x für alle x. Das heißt aber punktweise. Ja, das ist eine relativ schwache Konvergenz. Sondern nur für jedes x konvergiert das zwar, aber es sagt nichts drüber aus, wenn Sie so wollen, wie schnell, ja, nein, schnell ist wieder, ja, trotzdem sage ich das jetzt mal so, wie schnell das da jetzt konvergiert. Ja, wir könnten das nämlich so formulieren, also was heißt das jetzt? Das ist eine punktweise, heißt ja, für alle x, und für alle Epsilon, natürlich Größe 0 und für x aus dem i und für alle Epsilon, was gibt denn da? Gibt es einen Index n, der natürlich jetzt von Epsilon und von x abhängen kann und das ist das Problem. Das kann also von Epsilon und von x abhängen, sodass dann gilt, dass fn von x minus f von x ja halt kleiner ist als das Epsilon für alle n größer gleich diesem. Das heißt also, für jedes x kannst du eine andere Schranke n geben. Ja? Einen anderen Index. Und das ist jetzt nicht so günstig. Diese punktweise Konvergenz ist ein bisschen zu schwach. Wir brauchen was Stärkeres. Ja? Das nennt sich die sogenannte gleichmäßige Konvergenz. Ja? Also fn von x konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion f von x. Machen wir das jetzt, diese Schranke unabhängig von dem x machen können. Ja? Also das heißt, falls es gibt, für alle Epsilon Größe 0 gibt es ein n und dieses n darf jetzt nur von Epsilon abhängen, sodass wenn ich jetzt diese nte Funktion da jetzt hernehme und da mit dieser Grenzfunktion den Abstand messe, dann ist das kleiner Epsilon für alle n größer gleich n und für alle x aus dem Intervall. Ja, das gibt jetzt für alle, da ist das x nicht mehr drinnen, diese Schranke. Ist unabhängig von x und man kann sich das immer so vorstellen. Da hätten wir sozusagen die Grenzfunktion, das wäre jetzt dieses f von x. Und wenn ich da jetzt so einen Epsilon-Schlauch, ne, um diese Funktion lege, also ein Epsilon-Schlauch, ne, das heißt also da, nicht der Abstand halt da, das Epsilon, ne, dann sind alle Funktionen da jetzt, Sie denken Sie, wir haben einen Haufen Funktionen da jetzt, nicht unendlich viele Funktionen, und die Funktionen, die bleiben dann auf einem Index alle da drinnen. So, das ist gut, ja? Keine Ausreißer. Ja? Alle diese, also, das ist fn von x, n größer gleich jetzt diesem n. Ja, alle sind da drin. Das heißt also gleichmäßige Konvergenz. Natürlich, das haben wir jetzt für Funktionen folgen gemacht. Dasselbe kann man für Funktionen Reihen machen, weil ja die Reihen immer nur definiert sind. Die Konvergenz von Reihen über die Konvergenz der Partialen vor. Entschuldigung. Naja, ich habe mich selber angeschickt. Folge, und diese, wobei das Sn von x ja jetzt nichts anderes ist, wenn die f0 von x ist bla bla plus f von x, also diese Partialsummenfolge. Und das nennen wir halt jetzt, wenn dieser Grenzwert existiert, dann ist das halt das S von x. Und das kann man ist also dann, wenn man also genauso definieren jetzt die gleichmäßige und punktweise Konvergenz von dieser Funktionenreihe ist ja über die Partialsummenfolge. Genau das, was da jetzt, wenn wir jetzt nicht noch einmal hier hinschreiben. Ne? Klar, ja. Und genau das brauchen wir jetzt. Wenn das quasi eine Reihe da jetzt gleichmäßig Konvergenz, weil es wird sich herausstellen, die gleichmäßige Konvergenz, wenn wir sowas haben, da können wir schon was anfangen. Ja? Also da. Erst ist einmal nur, wie kann man dann leicht überprüfen, ob eine Funktionenreihe gleichmäßig konvergent ist. Das ist jetzt mal so eine Frage. Und da gibt es den sogenannten. Habe ich, ja, bitte.
Das gleichmäßige ist tatsächlich stärker.
Ja, das gibt es was, und das gibt es berühmte Beispiele dafür, und in früheren Jahrhunderten war es so, dass man also über das auch gar nicht so Gedanken gemacht hat, und da ist also ganz einfach immer Summation und Integration und solche Sachen vertauscht worden, und solche Dinge darf man eben nur, wenn das gleichmäßig konvergent ist, und da gibt es also viele Beispiele, wo sie das nicht dürfen. Solange
ich das Epsilon vorgehe, an
das Problem ist ja, da gibt es ja, das ist ja genau die Schwierigkeit, das kann bei dem einen x ist das n, stellen Sie, klein, und beim nächsten x. Das ist eben diese Schwierigkeit. Das ist nicht äquivalent, nein. Also, wenn wir jetzt hier diese Konvergenz haben, dieser Tn's, die wir vorher gehabt haben, dann allein schon mit diesem Gibbschen Phänomen, was haben wir denn vorher gehabt? Also, das ist ja jetzt genau so ein Beispiel. Genau das ist es. Also, das ist eins davon. Sie könnten jetzt sagen, so wie wir es vorher ausgerechnet haben, diese trigonometrischen Polynome, jetzt können wir die Reihe hernehmen. Ja? Und diese Partialsummen sind ja die trigonometrischen Polynome. Ja, das ist nichts anderes, das ist genau das jetzt. Und diese trigonometrischen Polynome machen ungefähr Folgendes. Also wie es gerade vorher gesagt habe, das geht dann immer dieses Überschwingen und so weiter. Aber punktweise konvergiert es überall da. Punktweise. Also wenn Sie nur, weil nämlich Folgendes ist, das Überschwingen geht immer weiter an den Rand. Geht immer weiter an den Rand. Und das heißt, das sehen Sie dann nicht mehr. Und also diese Tn von x oder t, wie wir es vorher ausgerechnet haben, für n gegen unendlich, konvergieren da wirklich gegen das. Also das lässt sich zeigen. So, gegen diese Funktion, gegen die Konstante 1. Aber nicht gleichmäßig. Es dauert für das, je weiter Sie an den Rand kommen, desto größer müssen Sie das n machen. Ja? Also hier ist es vielleicht n-tausend, da n-million, damit das Epsilon immer kleiner wird, sozusagen. Und das konvergiert überhaupt eben nicht gleichmäßig. Das ist das Problem. Bitte?
Das muss für jedes x existieren.
Ja, genau.
Aber
wenn Sie da einen Epsilon-Schlauch vorgeben, Sie finden kein N, das für alle x geht. Immer noch gibt es einen Ausreißer, der da drauf schwingt. Das ist ja genau das Gibbsche Phänomen. Das gibt es. Es gibt immer Ausreißer. Aber in der Mitte, wenn Sie sich sagen, ich schränke das jetzt ein auf dieses Gebiet, da wäre es gleichmäßig. Ja, da könnten Sie tatsächlich dann, da nehmen Sie quasi das am weitesten am Rand ist, das gibt es letztlich. Ja, aber Sie können es nicht gleichmäßig auf den Rand machen. Was wollte ich jetzt? Ja, also weil eben diese gleichmäßige Konvergenz uns hilft, müsste man wissen, wie man das leicht, was uns da hilft, dass man das zeigen kann. Ja, das ist eine Möglichkeit, ob geht es mit diesem Weierstrasschen M fest. Das ist nichts anderes als das Meyer-Rand-Problem. Ja, also das ist jetzt der Weierstrassche M-Test für gleichmäßige Konvergenz einer Funktionenreihe. Also gegeben also Summe f n von x n gleich 0 bis unendlich. Diese fn von x sollen halt jetzt irgendwo leben, halt auf einem, sagen wir, aufgeschossenen Intervall. Also fn von x von i nach r. Und so mit, und die können wir jetzt abschätzen. So, Betrag von fn von x kleiner gleich, sagen wir, irgendeinem mn für alle x aus. Ja, also jede Funktion können Sie da abschätzen nach oben, ja, den Betrag. Ja. Also da haben Sie jetzt wirklich so eine Schranke immer da für den Absolutbetrag des Funktionswertes. Und also das ist eine Funktion mit dem weiters, damit wir was davon haben, gelte, dass jetzt, wenn wir diese mn, diese oberen oder diese Schranken da aufsummieren, so soll das hier kleiner, also unendlich sein, beschränkt sein. Okay, jetzt folgt dann so wieder, dass das konvergent ist. Ja. Dann folgt daraus, dass diese Reihe gleichmäßig konvergiert. Konvergiert gleichmäßig. Ja, natürlich gegen die Summe S, damit die Gegenhälfte nicht egal, was gegen was sonst. Und das ist also, ich meine, soll jetzt den Beweis hinschreiben, das ist im Wesentlichen erstmal erwarten für die, ne? Was man eh in Analysis kommt. Und jetzt für Folgen hat Arthur ein bisschen umgemünzt, dass da nur das, aber es geht dasselbe. Beweis. Also wenn jetzt. Also Summe MN. Also wenn man sich das anschaut, diese Reihe, das ist ja jetzt keine Funktionenreihe, sondern eine gewöhnliche Reihe. Ne? Diese Reihe ist natürlich konvergent. Ja, ist konvergent. Warum? Ja, weil alle Summanden positiv sind, das heißt also die Partialsummenfolge ist dann monoton wachsend, beschränkt ist per Voraussetzung. Also Partialsummenfolge, Summenfolge, Summe, also nennen wir das jetzt einfach, weiß ich nicht, C gleich Summe. MK, K gleich 0 bis N, nicht? Also diese Partialsummenfolge mit diesen CNs ist monoton und beschränkt. Beschränkt ist das Ganze natürlich per Voraussetzung. Nicht? Beschränkt laut Voraussetzung. Also aufgrund des Hauptsatzes über monotone Folgen ist nicht das, natürlich das Ganze konvergent. Folgt also Summe n gleich 0 bis unendlich ist gleich c, also konvergent. So, okay. Gut, naja, und jetzt kann man sich halt einfach anschauen, was passiert denn jetzt, wenn ich das da hernehme. Nein, definieren wir mal S von X, also sagen wir, das ist jetzt diese Summe da, Fn von X, n gleich 0 bis unendlich, und Sn von X ist natürlich Summe, das ist jetzt ein Blade, weil ich da wieder das K gleich 0 bis n, Fk von X, und jetzt schauen wir halt an, S von X minus Sn von X. Wie groß ist der Abstand? Oh. Naja, das ist jetzt nichts anderes, wie dass ich halt k gleich n plus 1 bis unendlich fk von x. So, und aufgrund der Dreiecksungleichung ist das gleich Summe k gleich n plus 1 bis unendlich Betrag von fk von x. So, aufgrund der Voraussetzung, die wir gehabt haben, kann ich ja jede hier Funktion da, in ja, Summanden, wenn Sie wollen, ja, abschätzen durch das Fk. Summe k gleich n plus 1 bis unendlich mk. Und das da ist ja jetzt nichts anderes, als wenn ich das wieder ummünze, der Grenzwert minus. Wie haben wir das genannt? Cn. Ja, da haben wir diese Ente-Partial-Summe genannt. Minus Cn. Und jetzt ist es so, nachdem das konvergiert, Cn konvergiert ja gegen C, was nichts anderes heißt, also weil Cn gegen C konvergiert, per Definition dann von Konvergenz folgt, also für alle Epsilon größer 0 gibt es ein N, das jetzt nur von Epsilon abhängt, sodass der Abstand kleiner ist als Epsilon. Ne? Und dann haben wir es ja schon geschafft. Damit ist das kleiner als Epsilon, wenn wir nur das N genau das nehmen, was wir da brauchen, bei der was wir kriegen sozusagen bei der Konvergenz. Und somit haben wir gezeigt, dass das gleichmäßig konvergiert, diese Funktionen. Right. Also es ist naja, nein. So, das kann man jetzt damit anfangen, wenn man so. Das heißt, es gibt da mal Sätze, gut kann man es glaube ich, das ist sogar vermieten. Also folgendes ist ganz nützlich. Also nehmen wir an, wir haben jetzt so eine Funktionenreihe. Sei S von x gleich Summe f n von x, also du stellst n gleich 0 bis unendlich, mit einer Funktionenreihe. Wo? Jetzt einmal. Also fn von x, sagen wir das rennt halt von n zu einem i nach r, stetig ist, ja gut, also natürlich bitte jedes, ja. Also, jedes Glied hier von dieser Reihe, ist eine stetige Funktion auf so einem Intervall, das wir haben. Weiters soll gelten, dass jetzt diese Reihe gleichmäßig konvergiert. So. Also, und diese Reihe da gleichmäßig. Gleichmäßig konvergiert. Okay, also jedes Glied ist stetig und die Reihe konvergiert gleichmäßig. Das sind die Voraussetzungen. Dann folgt, dass S von x selbst eine stetige Funktion ist. Stetig. Ja, also das ist. Also von i nach r ist das jetzt klarerweise wieder, das haben wir es ja definiert. Ja, aber stetig ist das. Und weiters kann man Integration mit Summation vertauschen. Integration und Summation können vertauscht werden. Also, das heißt also jetzt, wenn ich da und jetzt integriere ich mal drüber, ist das dasselbe, als wenn ich zuerst über jede Funktion drüber integriere und dann aufsummiere. So, gut, das werden wir jetzt nicht zeigen, aber dann haben wir es entweder ausgeführt oder als Übungsaufgabe gegeben.
Das ist nicht allzu schön.
Aber das ist jetzt ganz wichtig, da hilft uns einmal. Da braucht man wirklich die gleichmäßige Konvergenz. Das war ein Fehler früher oder eine Ungenauigkeit, wo man da nicht so sehr drüber nachgedacht hat und einfach drüber integriert hat und Summation und so einfach vertauscht hat, bis einem gerade gefallen hat. Da kann ein schöner Brötchen rauskommen. Ne? Aber bei gleichmäßiger Konvergenz passt das. So, was hilft uns das jetzt einmal bei den trigonometrischen, Entschuldigung, bei den Fourieren? Das haben wir jetzt davon. Das war jetzt ganz allgemein. Wir haben zumindest einmal eine Folgerung von dem letzten. Also, war dann lange nicht das, was wir wollen und brauchen, aber es ist einmal, was wir haben. Ne? Also eine unmittelbare Folgerung. Folgerung. gleichmäßig konvergente trigonometrische Reihe. Gut. Dann gilt, brauchen wir jetzt nur das, was da steht, was übersetzen. Also, erstens, offensichtlich in unserer Reihe, alle Trümmer sind stetig. Nicht nur das, ich meine, das sind sogar unendlich oft differenzierbar, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ja, aber es sind auf jeden Fall einfach mal stetig. Das heißt, was rauskommt, ist sicher stetig. Stetig. Okay, das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wir können Integration mit Summation vertauschen. Das brauchen wir, wenn wir jetzt die Fourier-Koeffizienten ausrechnen wollten. Dann kommt raus, wenig überraschend, ja, dass jetzt an gleich und bn durch die Euler-Fourier-Integrale gegeben sind. Bn durch Euler-Fourier-Integrale gegeben. Also, ich schreibe das jetzt. Soll ich es nochmal hinschreiben? Also, so. Dann merken wir uns das besser. Sinus NT. Das heißt, wenn ich jetzt die Fourier-Reihe von f von t betrachte, das heißt also, f dacht von t, also die Fourier-Reihe von f von t, ist gleich f von t. Das stellt sich heraus. Ich meine, irgendwie werden sagen, das ist ja wohl klar. Ne? Ich meine, da oben steht die quasi die Reihe und da wird ja wohl die Fourier-Reihe die Reihe sein. Aber das ist ein bisschen anders. Wir sind ja mit einer trigonometrischen Reihe gestartet. Und wenn die gleichmäßig konvergiert, dann ist es tatsächlich so, dass die Fourier-Reihe die Funktion darstellt. Das heißt, ich dachte, die Fourier-Reihe von der Funktion ist tatsächlich die Funktion. Okay, naja, auch das zeigt uns schon wieder was. Was heißt denn das? Wir sind ja jetzt quasi davon ausgegangen, dass wir eine gleichmäßig konvergente Reihe haben. Also eine gleichmäßig konvergente trigonometrische Reihe. Also sozusagen denkt man jetzt, die Fourier-Reihe sozusagen ist jetzt gleichmäßig konvergent. Das geht also von Haus aus, nur sozusagen das sieht man. Wenn f von t nicht stetig ist, so wie vorher, wenn wir jetzt den Rechteckimpuls haben, ne? Da brauchen wir gar nicht hoffen, dass wir eine gleichmäßig konvergente trigonometrische Reihe rausgehen. Also Entschuldigung, dass unsere Fourier-Reihe dann sozusagen gleichmäßig konvergent ist. Das kann nicht funktionieren, weil dann wäre ja die Funktion stetig, die ist aber nicht stetig. Ja? Also gut, aber zumindest, wenn wir so eine schöne Reihe haben, die so gleichmäßig konvergiert, dann ja, das ist wunderbar. Ne? Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt hernehmen, eine Reihe, die sicher gleichmäßig konvergiert, Sinus NT auf N Quadrat oder sowas, N gleich N, das ist unendlich. Das hernehmen, diese Reihe, natürlich trivialerweise, trivial, was ist denn trivial? Also, Aber klar ist schon, wenn man jetzt, ich meine, der Sinus ist ja beschränkt. Nicht? Also das heißt, man muss das jetzt abschätzen. Sinus nt durch n Quadrat, so ist das natürlich kleiner gleich 1 durch n Quadrat. Das wäre jetzt quasi ja mn. Und wenn Sie hier haben, Summe mn, also n gleich 1 bis unendlich, ist also die Summe 1 durch n Quadrat, n gleich 1 bis unendlich, dann wissen wir, das ist eine hyperharmonische Reihe und die konvergieren. Nicht? Ist kleiner unendlich. Also wir wissen, dass das die Zeta-Funktion von 2 ist, also Pi Quadrat Sechstel. Aber es ist jetzt wurscht, was es immer ist. Aber es ist beschränkt. Und somit wissen wir, f von t ist gleichmäßig konvergent auf R nicht. Naja, und somit wissen wir auch, f von t ist einmal stetig. Und weiters ist die Fourier-Reihe von f die Reihe selber. Also, und f dacht von t ist gleich f von t. So. Ja. Aber das ist halt klarerweise, was wir vorher rausgehabt haben. Haben, weil diese also Rechtecksfunktion, wenn man da Fourier reinkommt und die war nicht gleichmäßig konvergent. Das kann auch nicht anders sein. Ja. Sonst wären die Sätze falsch. Der. So, jetzt wird es Zeit, dass wir mal ins Komplexe gehen. Weil oftmals ist das vorteilhaft. Also dass man das jetzt nicht als Folge dann. Und mit diesem, bevor wir uns also jetzt damit beschäftigen, wie schaut es jetzt wirklich aus mit der Konvergenz, weil gerade die spannenden, die interessanten Funktionen bei uns sind ja oft gerade nicht stetige Funktionen, nicht Sägezahnrechtlich und was anderes. Da ist es momentan alles noch ein bisschen zu schwach, aber da kommen wir später, jetzt machen wir quasi einen Exkurs ein bisschen ins Komplexe, weil das, was wir jetzt haben, ein bisschen verallgemeinern. So, also Komplexe. Also da betrachten wir jetzt quasi nochmal dasselbe, nur dass wir jetzt zwei periodische komplexwertige Funktionen betrachten. Ja? Also betrachte jetzt, wie ich es gesagt habe, also das heißt, wir nehmen jetzt diesen Raum, wo jetzt diese Funktionen von R nach C, also komplexwertige Funktionen, natürlich f von t 2pi periodisch, aber stückweise stetig wollen wir es immer haben. Ja? Stückweise stetig. Also, auch das ist wieder ein Vektorraum, das ist ein Vektorraum. Und auch hier können wir wieder ein Skalarprodukt definieren. Also Skalarprodukt. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Wir können jetzt nicht ganz dasselbe machen wie vorher. Also, weil es muss ja so sein, denken Sie immer, FF0. Müssen wir daraus schließen können, dass also die Funktion selbst bereits die Nullfunktion, also der Nullvektor und somit also die Funktion konstant Null ist und dann, damit das Deutsche passt, machen wir hier die Konjugation. Ja, die Konjugation hier. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja. Und dann stimmt es wieder und ist das auch. Klar, wir können wieder einen Unterraum betrachten Und zwar, da schmeißen wir jetzt hinein E hoch I K T. Das wissen wir schon. Ja, E hoch I T ist eine zweipiperiodische Funktion. Und wenn wir da mal ein Vielfaches da hier nehmen, ist es immer noch so. K, also bitte jetzt aus Z. Ja. Auch das wären jetzt sogenannte trigonometrische Polynome. Das Ganze da ist das ein Unterraum der trigonometrischen Polynome. Unterraum der trigonometrischen Polynome in der sogenannten Exponentialform oder in der komplexen Form. Das ist wurscht. Exponentialform haben wir im Buch oft das genannt. Ja, also oft wenn man sagt komplex, ist dasselbe gemeint. Ja. So, auch hier könnte man jetzt wieder versuchen, dass man Funktionen durch jetzt solche trigonometrischen Polynome approximiert. Ne? Genau dasselbe, wie wir es im Reihen gemacht haben, könnte man jetzt wieder nachspielen. Ja. Und das werden wir jetzt folgendermaßen machen. Wir werden jetzt nicht. Also eins ist klar, dass auch wieder diese Funktionen alle orthogonal aufeinander stehen. Wenn Sie jetzt e hoch ikt mit e hoch ilt das Skalarprodukt bilden, das ist also das Integral 0,2pi e hoch ikt mal e hoch minus ilt dt, 0 bis 2pi e hoch ik minus lt dt. Wenn Sie das jetzt ausrechnen, kommt raus 0, wenn k ungleich l ist, und 2pi, wenn k gleich l ist. Also auch die stehen natürlich wieder alle orthogonal aufeinander. Ah, okay. Bitte, k und l ist jetzt aus z, das ist natürlich klar. Wir können, das habe ich jetzt nicht immer dazu geschrieben, aber also das sind jetzt natürlich hier ganze Zahlen, nicht einmal. Also auch die stehen alle wieder orthogonal aufeinander, diese ganzen Funktionen. Und somit trigonometrisches Polynom haben. Das ist ein wenig zart. Also wenn Sie jetzt so irgendwas hätten, nicht? E hoch IKT, Entschuldigung, AK mal E hoch, Entschuldigung, AK soll ich es jetzt nicht nennen, das wäre komplett. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir jetzt hier haben, so ein trigonometrisches Polynom halt jetzt. Trigonometrisches Polynom im Komplexen von Grad n. Dann können wir natürlich das ck wieder ausrechnen. Ja. Ck können wir dann, weil ja die alle orthogonal aufeinander stehen, genau mit dem. Und somit ist eine Basis bildet und dann können Sie wieder das hier nehmen als 1 durch 2pi kommt dann raus f, indem Sie halt das mit e hoch kt knüpfen, das ist also 1 durch 2pi mit 0 bis 2pi f von t mal e hoch minus i kt, das wird immer kamuliert und das zweite. Also so kann man das dann ausrechnen. So war, ja. Das brauchen wir jetzt nicht mehr nachrechnen. Nein, das ist jetzt klar. Überall kommt 0 raus. Nur nicht bei dem K und da kommt 2π raus und mit dem Skalierungsfaktor 1 durch 2π kommt, also kommt dann der Faktor 1 raus vor diesem 10. Ja, das ist, ich glaube, das ist genau wie man es kommt. Also, das heißt, wir können das CK wiederum mit Hilfe von so einer Formel von Euler-Fourier berechnen. Das wäre halt jetzt das. Ja, das ist letztlich die Formel von Euler-Fourier im Komplexen. Das ist jetzt das Gleiche. Ja? Nur einmal. Ja? Da, da steht es. So können wir es ausrechnen. Also dieses ist die Gerade. Gut. Was machen wir jetzt? Ah ja, jetzt machen wir Folgendes. Also, jetzt wollen wir ja noch den Zusammenhang herstellen zwischen den komplexen und den reellen. Das wird ja hoffentlich nicht allzu schwer sein. Ja, oder so ist es gegeben. Dann denken wir daran, wir wissen ja den Zusammenhang. Also E hoch I Phi ist gleich Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi und das ist das Einzige, was wir jetzt verwenden. Ne? Also das heißt, also wenn wir das jetzt hier so haben, I K T D T, dann kann ich ja 1 durch 2 Phi integral 2 T F von T mal, das ist ja Cosinus K T minus I mal Sinus K T D T. Das ist also jetzt, wenn ich da jetzt, und wir sehen, ah, das sind doch die Euler-Fourier-Integrale im Reellen. Ne? Da kommt ein halb mal, das was da steht, ist dann AK, da steht natürlich minus I mal, und das ist jetzt das andere, BK. Ne? Für K größer gleich 1. Haben wir das doch jetzt zu. Ja. C0 ist 1 durch 2pi mal Integral 0 2pi f von t dt. Das ist 1/2 mal a0. Okay, haben wir. Und C minus K, jetzt können wir ja auch, das haben wir ja nicht gehabt im Reellen, aber jetzt gehen wir halt C minus K jetzt, denke ich, ist dann 1 durch 2pi mal Integral 0 bis 2pi, nein, steht eh ist genauso da, e hoch I K T T T. Das ist also, das kann ich dann gleich 1/2 mal A0, also das brauche ich aber mit dem, glaube ich, nicht mehr anschauen. Cosinus kt plus i sinus kt. Also wenn wir das jetzt wieder verwenden, kriegen wir a plus i mal b. Puh, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Ja, jetzt können wir nämlich gleich umrechnen. Na, jetzt glaube ich. Wenn wir jetzt CK, also klar ist jetzt, C0 ist gleich A0 halbe, CK plus C minus K ist gleich AK, und wenn wir CK minus C minus K nehmen, CK minus C minus K, und mit I multiplizieren, dann haben wir BK. Okay. Also so ist der Zusammenhang zwischen den reell und den komplexen Phonetfolgen. Die reelle ist ja so AK, BK oder AN, BN. Und die komplexen CK. Umrechnen. Eine letzte Sache noch, die ist aber klar. Man kann das ganze Konzept natürlich ganz einfach verallgemeinern auf die periodische Funktion. Weil wir wissen schon, im Prinzip ist ja das nur ein Skalieren. Also, wenn wir da jetzt, also wir betrachten jetzt einfach die Kreisfrequenz Omega, also wenn wir jetzt eine t-periodische Funktion haben, dann definieren wir unsere Kreisfrequenz Omega 2pi durch t. Nein, und wenn wir dann hier haben, Cosinus Omega t, Sinus Omega t oder auch e hoch i, also Omega, ich kann ja immer noch, Entschuldigung, mal n dazu schmeißen. N Omega t, i n Omega t. N ist vielleicht nicht schlecht. Ha, so. N aus der natürlichen Zahl, k aus z. Das sind jetzt alles t-periodische Funktionen. Klar, also wir brauchen jetzt das nur mit dieser Kreisfrequenz Omega sozusagen jetzt multiplizieren da, wenn wir da drin, oder halt das ja, skalieren halt. Und dann haben wir lauter t-periodische Funktionen und wir können also jetzt auch jede Funktion hier wieder so in Fourier rein entwickeln, in komplexe und reelle. Also wenn man jetzt hat, f von t eine t-periodische Funktion, dann lässt sich alles verallgemeinern, wie wir es gehabt haben, dann nennen wir f dach von t, das ist also jetzt von mir aus die reelle Fourierreihe, ist a0 halbe plus Summe an und jetzt natürlich Cosinus n Omega t. Immer das Omega muss natürlich drinnen sein. Sinus n Omega t n gleich 1 bis unendlich mit, also das ist jetzt die Fourier-Reihe, die zugehörige, also das ist jetzt die Fourier-Reihe. Von f von t, wobei jetzt die Koeffizienten gegeben sind durch folgende Integrale, da muss man halt jetzt alles wieder berücksichtigen. Da muss man. Das ist halt nichts anderes für Variablen-Substitution, ne? Ein Integral. So. Naja, das wird uns also nicht arg kompliziert vorkommen, wobei mit. Also an kann man jetzt ausrechnen, da muss man jetzt aufpassen, das ist jetzt nicht immer 1 durch pi, sondern da kommt jetzt 2 durch t raus. Integral 0 bis t f von t mal Cosinus in Omega t, ne? Den t. Also wir müssen über die Periode t integrieren. Das, klar, wir brauchen jetzt eine t-periodische, also nun kommt da die Kreisfrequenz von da. Ist, steht also 2 durch t, und das ist auch Und analog komplexe Fourier-Reihe oder in der Exponentialform, also f von t ist gleich Summe ck mal e hoch ikt, k gleich minus unendlich bis plus unendlich, und da sind die Fourier-Koeffizienten jetzt gegeben als 1 durch die Periode Integral 0 bis t f von t mal e hoch minus ik omega t mal dt. Ja.
Gibt es in Fourier-Reihen keine Omega? Ck mal.
Oh ja! Danke. Nein, jetzt zähle ich schon wieder. Na, zum Glück. Jetzt habe ich eben so aufmerksame Fehlerreihen. Wäre ich verloren, ja? Gut, natürlich.
Und das ist ein Topfen, ja.
Danke. Gut, also man kann das alles natürlich auch allgemeiner aufziehen, aber in Wahrheit ist ja eh alles nur eine Skalierung. Also man braucht jetzt das nicht alles nachbeten. Ich will es nur hier trotzdem einmal gegeben haben. So, okay, jetzt muss ich wieder Schluss machen. Tschüss, danke. Thank you.